Wir feiern heute Morgen schon zum wiederholten Male den Flüchtlingssonntag. Es gibt einen Weltflüchtlingstag am 20. Juni jeden Jahres und das ist jetzt in dieser Woche. Und wir haben uns entschieden, den heutigen Sonntag, nicht den kommenden Sonntag, dafür zu wählen. Weltflüchtlingssonntag. Nicht zu verwechseln mit dem Sonntag der verfolgten Kirche. Den feiern wir auch. Und das überschneidet sich auch teilweise von der Thematik her. Aber es gibt natürlich bei der verfolgten Kirche viele, viele Geschwister, die eben nicht ihr Heimatland verlassen, sondern in ihren Heimatländern verharren und dort ihr Christsein leben. Weltflüchtlingssonntag ist nicht nur eine Sparte von Flüchtlingen, sondern, wie Johnny auch schon am Anfang gesagt hat, es geht hier um alle Flüchtlinge, die wir auf dieser Welt sehen und von denen wir auch aus den Medien erfahren. Sie kommen aus unterschiedlichen Gründen nach Europa, nach Amerika, sei es Naturkatastrophen, sei es Kriege, politische Verfolgung, religiöse Verfolgung, wirtschaftliche Gründe. Es gibt so viele Gründe, die Menschen veranlasst, ihr Heimatland zu verlassen. Das ist nicht die PowerPoint, die ich brauche. Das ist unsere Flüchtlings- und Integrationsarbeit, die ist auch wichtig, die muss auch hin und wieder vorgestellt werden, aber das ist heute Morgen nicht jetzt mein Plan gewesen, sondern wir wollen über Flüchtlinge reden, so wie wir jeden Tag in den Medien auch davon berichtet bekommen. Welche Bilder gehen euch durch den Kopf, wenn ihr an Flüchtlinge denkt? Laufen. Weglaufen. Wasser. Viel Wasser. Hunger. Angst. Tränen. Tod gehört auch zu dem Flüchtlingsleben. Ich habe einmal versucht, ein paar Bilder uns vor Augen zu bringen, die wir gewohnt sind zu sehen. Wenn wir hier mal weitermachen, klicken. Sie kommen also übers Wasser. Das ist uns immer wieder vor Augen. Mal in diesen aus der Perspektive gesehen kleinen Booten, obwohl die Boote gar nicht so klein sind. Oder wenn wir weiterschauen, in größeren Kähnen. Wenn wir diese Schiffe sehen, sind sie immer überfüllt. Völlig überfüllt. Sie kommen aber auch anders. Wie wir gerade eben gehört haben, sie laufen, sie kommen zu Fuß, sie laufen weg. Über Land. Und das ist auch die schreckliche Wahrheit. Sie müssen Hindernisse überwinden, die wir ihnen aufstellen. Sie kommen aber auch durch die Luft. Entweder fliegen sie selber zu uns her auf irgendwelchen Wegen oder sie werden von uns geholt. Und die Frage ist, sind sie denn überhaupt willkommen bei uns? Dieses Bild mag ein Fragezeichen setzen. Ich habe diese Karikatur gefunden, wo Europa dargestellt wird. Europa der Burgen. Wir haben ja viele Burgen hier in Österreich, romantisch, schön, der Tourismus blüht. Europa der Seefahrer, wir haben Entdecker gehabt, die die neue Welt entdecken. Europa der Invasionen, ja, und hier unten sehen wir das moderne Europa, die moderne Union, wie der Karikaturist uns sieht. Und viele Flüchtlinge erleben das auch so, die übers Wasser kommen. Hier einige Zahlen aus dem letzten Jahr. Insgesamt sind 51,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Und hier unten sehen wir, wie es sich aufteilt. Asylsuchende sind 2% davon. Das meiste sind Binnenflüchtlinge, also jene, die ins Nachbarland flüchten müssen, weil im Heimatland sie nicht mehr leben können. Das andere sind Menschen, die ihr Heimatland verlassen, also noch weiter ziehen müssen, um eine Bleibe zu finden. Das sind Zahlen, die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Und hier eine letzte Informationsfolie. Da sehen wir ja die Weltkarte und die dunkleren Länder sind die mit den meisten Flüchtlingen, die aus diesen Ländern kommen. Da haben wir als Afghanistan auf jeden Fall immer noch als Spitzenreiter. Wir haben Irak, Vietnam, Myanmar, Somalia, Sudan, Kongo, Kolumbien. Da unten können wir sehen, wie das gezählt wird. Und je heller die Farbe wird, umso weniger Flüchtlinge kommen aus diesen Ländern. Aus den anderen Ländern kommen auch Flüchtlinge auf vielen Wegen. So, das nur ein kurzer Überblick über die Flüchtlingssituation, wie sie sich uns heute darstellt, und wir haben den Eindruck, gefühlsmäßig, und die Medien vermitteln es uns, es überrollt uns einfach. Ich möchte mit euch aber zurückspringen, nächste Folie. Was haben wir Baptisten denn mit Flüchtlingen überhaupt zu tun? Und ich möchte euch bitten, das ist eine dumme Frage, wenn die Flüchtlingsintegrationsarbeit eine Rolle spielen würde, die möchte ich jetzt mal ausklammern. Haben die Baptisten hier in Graz irgendetwas mit Flüchtlingen zu tun? Ist jemand von euch schon mal geflohen, von den Mitgliedern der österreichischen Baptisten hier in Graz? Oder migriert? Machen wir es ein bisschen schwächer. Flüchtlinge, das sind die, die aus einer Notsituation heraus flüchten müssen. Migranten sind die, die aus unterschiedlichsten Gründen ihr Heimatland verlassen, berufsmäßig oder wie auch immer. Dazu gehöre ich ja auch, die meine ich jetzt nicht. Franz, bist du schon mal auf der Flucht gewesen? Nein. Wolfgang, glaube ich, auch noch nicht. Max, Elisabeth, Michi ist von Graz nach Wien geflohen, von der Arbeit her. Wer von euch kennt die Geschichte unserer Baptistengemeinde? Ich lade euch ein, auf unsere Homepage zu gehen und sie einmal anzuklicken unter unsere Geschichte. Jetzt, wo es spannend wird. Es gibt da ein Ehepaar. Es sind eigentlich die Gründer, die Ersten, die angefangen haben, in Graz Gemeinde zu bauen. Gehst du mal zurück? Okay. Jetzt noch ein bisschen weiter. Wien 1848, wem sagt das was? Revolution. Da war etwas los hier, politisch in Wien. Knapp 200 Jahre her. Jahrhundertelang lief alles in Ordnung. Der Kaiser hat regiert, Habsburg, österreichische Länder, 19. Jahrhundert, rumort es in ganz Europa und es kommt auch bis nach Wien. Man nennt es die Oktoberrevolution unter anderem. Und in diese Wirren hinein, machst du weiter, wenn wir hier das mal sehen, die Menschen hatten einfach den Eindruck, jetzt ist Schluss, jetzt reicht es mit der politischen Situation, es muss sich etwas ändern. Sie wollten eine Republik, sie wollten ein Parlament, der Kaiser sollte nicht alles entscheiden mehr und sie sind auf die Barrikaden gegangen. Weiter. Und sie haben Wien eingenommen. Wien gehörte ihnen. Der Kaiser ist ein paar Mal geflohen, Ferdinand I., war ein schwacher Kaiser, wie die Historie sagt. Aber dann haben seine Soldaten es geschafft, Wien zurückzuerobern. Sie haben es eingekesselt und mehrere Tage bombardiert und alles wieder grausamst zurückerobert und haben Rache geübt an den Leuten, als sie gesiegt hatten. In dieser Zeit gibt es das Ehepaar Karl und Theresia Wisocki. Sie haben sich in Wien taufen lassen. Sie gehören zu den Ersten, die sich da taufen lassen. Und weil diese Wirren in Wien so schlimm sind und weil es eine Situation ist, in der nicht nur die Habsburger, sondern auch die katholische Kirche, die die einzige christliche Kirche ist, anfängt, die Menschen zu verfolgen, die nicht Patrioten, Kaiserpatrioten sind, die nicht zur katholischen Kirche gehören, machen sie sich auf und fliehen nach Graz. Mit der Vorstellung, hier geht es ihnen nicht so ganz schlecht. Sie fangen an, sich zu treffen, laden Leute ein und sie werden gleich aktenkundig hier in Graz. Der Geheimdienst hat das schon im Blick, was da läuft und beobachtet, ob das konspirativ ist, was das sein könnte. Das letzte Bild können wir da auch noch aufziehen. Das heißt, die Baptistengemeinde begonnen haben, waren auch politische Flüchtlinge. Sie sind natürlich jetzt nicht von einem Land ins andere, aber von einer Stadt in die andere Stadt geflohen. Und so hat sich das immer wieder mal dargestellt, auch in unserer Gemeinde, hier durch die Kriege hindurch, wie in anderen Kirchen natürlich auch. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Okay. Wir haben eben in dem Ausschnitt gesehen, viele Bibelzitate und Anführungen. Was sagt die Bibel denn über Flüchtlinge? Ist das ein Thema in der Bibel? Flüchtlingsströme, Flüchtlingsdasein. Was glaubt ihr? Ihr dürft euch melden, das ist jetzt keine rhetorische Frage. Was glaubt ihr? Sehr oft, meinst du, kommt es vor, Roselin? Mhm. Wer war denn so der erste Flüchtling? Also Flüchtling ist vielleicht zu viel gesagt, aber der erste Migrant in der jüdischen Historie. So weit zurück wollte ich es nicht gehen, aber es ist schon korrekt. Also da, wo jetzt, sagen wir mal, das Jüdische herkommt, ja, Glaubensväter, so da dachte ich eigentlich mehr dran. Ja, es geht ja schon mit Abraham los, Isaak, Jakob, der ist eigentlich sesshaft und migriert und sind nomadenhaft unterwegs. Und so geht die Geschichte weiter, das Volk in Ägypten. Sie sind Sklaven, sie fliehen. Diese Existenz kennt das Volk Gottes nur zu gut. Es lebt unter ihnen und es führt sich fort, ihre ganze Existenz entlang, ja, bis zum Exil und so weiter und so weiter und so fort. Ich möchte gerne ein paar Verse hören, die habe ich verteilt. Wenn ihr das Blatt zur Hand nehmt, den ersten Vers und die Versangabe, wo das steht. Wir hören jetzt Altes Testament. Da steht eine kleine Eins und wer die kleine Eins hat, fängt mal an. Jesaja 16, Vers 4, wenn du uns das nochmal vorliest. Jesaja 16, Vers 4. Ein zweiter Vers. Das Motiv, das die Rosalind gerade eben schon gesagt hat, hier eine Exodus-Stelle, 2. Mose, hier eine Deuteronomium-Stelle, die auch Ähnliches aussagt. Immer wieder das von Gott in Erinnerung rufen, ihr seid selber in der Situation gewesen, vergesst die nicht, die jetzt in eurem Land in dieser Situation sind, ob es Fremde sind, ob es Flüchtlinge sind. Und ein dritter Vers. Nochmal liest.
Wenn ein Fremder aus fernen Landen kommt und deines großen Namens will, so wolltest du alles tun, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten.
Im letzten Jahr habe ich davon gesprochen, wir gehen weiter, dass es eigentlich zwei Richtungen gibt, aus denen man heraus argumentieren kann, dass es gut und wichtig ist, sich um die Flüchtlinge zu kümmern, sie wahrzunehmen und zu schauen, was dran ist. Und eine erste Richtung, die ich letztes Jahr vorgestellt habe, war, sich Menschen in Not anzunehmen, ist ein Gebot Gottes, ist ein Gebot der Stunde. So ist es ganz einfach. Hier haben wir wieder eine Stelle, die wir eben schon gehört haben. Erinnert euch, dass ihr selber Fremde und Ausländer in Ägypten gewesen seid. Was wäre eine neutestamentliche Untermauerung, die das sagt? Helfen ist das Gebot der Stunde. Spontan, was fällt euch da ein? Ihr müsst heute mitmachen. Bitte? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Liebesgebot kommt auf dem Hintergrund dessen, was hier gerade in der Tora, in den 5 Büchern Mose von Gott immer wieder gesagt wird, ja, die Fremden auch zu lieben. Daher kommt dieses Mitmenschen, Nächster, in den Blick nehmen, wahrnehmen. Denk daran, wo du herkommst. Das Zweite, die zweite Richtung ist die große Suchaktion, nenne ich mal, Gottes, die er gestartet hat, um die zu suchen, die er verloren hat. Das ist die zweite Motivation. Welcher Vers fällt euch ein, da steht jetzt einer, welcher Vers fällt euch ein, wenn ihr da an diese Suchaktion denkt? Der Missionsbefehl, weiß jemand den Missionsbefehl auswendig? Hört sich gut an. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, weil es Jesus gegeben ist, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Weltende. Ein anderer Vers, der euch einfällt, Suchaktion Gottes, ganz bekannter Vers, wird an Weihnachten gelesen, wird an Karfreitag gelesen. Johannes 3,16. Was steht da? So sehr. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Auch wenn ihr es schon wisst, es ist gut, es immer wieder zu wiederholen, sich dies immer wieder von Gott sagen zu lassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da sind wir alle drin. Er liebt sie alle durch die Bank, egal wer, dass er seinen einzigen Sohn gab. Für jeden von uns gab. Und die andere Sache ist, die da vorne steht, 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sind also diese zwei Stoßrichtungen, aus denen man auf die Flüchtlingsarbeit schauen kann. Einmal das Helfen und einmal das Suchen. Heute Morgen möchte ich uns aus dem Blickwinkel heraus etwas weitergeben, was Jesus getan hat, als er über das Weltgericht sprach. Er setzt diese Suchaktion und dieses Helfen aus der Liebe Gottes heraus in den Horizont des Gerichtes aller Völker. Hört sich jetzt erstmal bedrohlich an, ist es auch teilweise. Aber hören wir mal hinein. Und zwar ist das in Matthäus 25, Vers 34 bis 40, was ich uns vorlesen möchte. Also bis zur Versangabe, mehr nicht, lass das andere noch. Jesus erzählt also dieses Gleichnis und kommt dann an die Stelle, dass er sagt, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, er hat jetzt also Schafe und Lämmer geteilt, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Gott also als Weltenrichter, der die Völker richtet, der in zwei Gruppen aufteilt. Die Schafe, das sind die Guten, und die Böcke, das sind die, die nicht gehandelt haben, so wie Gott es wollte. Das ist eine Szene, die Druck aufbaut, die uns eigentlich nicht gefällt. Heutzutage kann, glaube ich, der, sage ich mal, durchschnittliche moderne Mensch mit solchen Bildern, solcher Angstmacherei nicht mehr viel anfangen, möchte nichts mehr damit anfangen. Und auch uns ist es unangenehm, dies immer wieder zu hören, glaube ich. Und man könnte ja auch andersherum argumentieren, ist das nicht die falsche Motivation? Denn wenn es tatsächlich so ist, dass ich nach dem gerichtet werde, wie ich mich verhalten habe, dann geht es mir ja gar nicht um den Flüchtling, dann geht es mir ja gar nicht um den in der Not, sondern es geht letztendlich wieder nur um mich, der ich mich aus der Schlinge herausziehen will. Und tue es nur, weil Gott mir droht. Deswegen finde ich in dieser Situation es ganz hilfreich und wichtig, dass Jesus noch eine ganz andere Perspektive hier hineinbringt. Völlig anders. Ein Motivationsfaktor, Ermutigungsfaktor, der für uns, glaube ich, ganz wertvoll ist. Er sagt, was ihr einen dieser geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus begegnet mir natürlich in jedem Menschen, nicht nur in besonderen Menschen. Jesus begegnet mir in jedem Menschen, der mir über den Weg läuft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alle Menschen liebt. Und ich begegne Gott in jedem Menschen. Aber eben besonders begegne ich ihm in den Menschen, die gerade etwas brauchen, die Mangel leiden, Not leiden, die Hilfe bedürfen, besonders bei denen, die vielleicht von mir abhängig sein könnten, dass ich ihnen gerade jetzt helfe. Auch die Flüchtlinge heutzutage bedürfen unserer Hilfe. Das ist wirklich so. Das ist sogar so sehr so, dass wir den Eindruck haben, das werden wir alles nicht managen können, aber wir können es managen. Es wird möglich sein, wenn wir es wahrnehmen gemeinsam, wenn wir gemeinsam unsere Augen öffnen, unser Herz öffnen und mit Gottes Hilfe an die Sache herangehen. Sie bedürfen unseres Mitgefühls, fangen wir ganz klein an. Sie bedürfen unserer Gebete. Dafür möchte sich Charlotte jetzt einsetzen. Finde ich eine ganz tolle Idee, dass wir für die Flüchtlinge und ihre Anliegen beten. Auch für andere Anliegen, aber das ist heute jetzt mal das Thema. Sie bedürfen unseres Segens, dass wir gut über sie denken, dass wir gut über sie sprechen. Sie bedürfen aber auch unserer ganz konkreten Hilfe, so wie Jesus es auf den Punkt bringt. Ich bin nackt gewesen. Ich bin obdachlos gewesen. Ich bin krank gewesen. Ich bin verletzt gewesen. Ich bin missachtet worden. Ich bin hungrig gewesen. Ich habe Durst gehabt. Ich bin allein gewesen. Ich bin verängstigt gewesen. Ich kann das fortführen und fortführen und fortführen. Wir dürfen lernen, in jedem Flüchtling Jesus selbst zu sehen. Jesus, dem ich helfen kann. Jesus zu begegnen, der mich so sehr geliebt hat, dass er für mich starb. Der tritt mir in dem Nächsten gegenüber. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie schafft ihr es in eurem Glauben, euch zu motivieren, dran zu bleiben, Hoffnung zu haben, Mut zu haben, durchzuhalten, Freude zu bekommen? Wie schafft ihr das? Was macht ihr dazu? Irgendwie seht ihr jetzt ganz ratlos aus. Okay, nachdenken. Mein Leben unter Gott stellen, ja. Wie schafft ihr es, euren Glauben immer wieder zu stärken, zu ermutigen, erbaut zu werden? Wo geht ihr hin? Was macht ihr, damit das funktioniert? Ich glaube, wenn ihr nichts macht, dann passiert auch nichts und dann geht das mit dem Glauben den Bach runter. Wie macht ihr es also, dass ihr irgendwie auf dem Weg bleibt? Mit Gott in Kontakt bleiben, ja. Mit ihm reden. Ich denke doch, wir versuchen, Jesus zu finden, Jesus zu begegnen. Aus der Begegnung mit Jesus heraus Kraft zu schöpfen. Ich unterstelle euch jetzt mal, dass das der Grund ist, warum ihr heute Morgen hier im Gottesdienst seid. Der Gottesdienst ist die Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir Jesus begegnen wollen. Wir wollen auf ihn hören, wir wollen ihn erfahren, vielleicht spüren, emotional, weniger emotional. Wir wollen gesegnet werden. Wir wollen innerlich spüren, ich bin angesprochen worden, ich nehme was mit in die kommende Woche. Ich habe mit meinen Geschwistern gesprochen. Es hat mich aufgebaut. Das ist, denke ich, ein Grund, dass ich suche, Jesus hier in der großen Runde zu begegnen. Ich versuche es in einem kleinen Kreis von Geschwistern, die ich kenne, denen ich vertraue, mit denen ich rede. Das baut mich auf. Auch hier begegnet Jesus mir, wo zwei oder drei versammelt sind. Und wie Rosalind schon sagte, natürlich im Gebet, da bin ich ja mit du und du mit Jesus, mit Gott. Sei es in einer Gruppe, sei es alleine. Und jetzt sagt Jesus aber, du begegnest mir auch in dem Notleidenden. Da findest du mich. Du begegnest mir im Flüchtling. Und wenn du dich um mich kümmerst, dann wirst du spüren, dass das Kraft gibt. Dass du mir begegnet bist. Dass du nicht nur gibst, sondern von mir auch zurückbekommst. Das, was du einem dieser Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Und was wir Gott tun, das macht er nicht umsonst. Das lässt er nicht umsonst zu, sondern er segnet uns. Wir sehen es auf diesem Vers. Was immer ihr für einen meiner Brüder und Schwestern getan habt, und wäre er oder sie noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus begegnet dir also in jedem Flüchtling, jedem Fremden. Jenen, die wir heute schon länger kennen, da ist es uns einfacher. Die haben wir schon kennengelernt, schätzen gelernt, lieben gelernt, toll. Aber er begegnet uns auch in denen, die wir noch gar nicht kennen, die heute noch gar nicht da sitzen, weil sie erst nächste Woche kommen oder in einem Monat oder im nächsten halben Jahr. Und da hilft uns Paulus und sagt, denn was wir sind, was du und ich sind, bin, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Vielleicht gilt es ja auch verstärkt für dich heute Morgen, dass du dich mit der Herausforderung der Flüchtlingsströme selber auseinandersetzt. Gehört haben wir schon viel davon, aber soll ich mich tatsächlich selber jetzt mal damit auseinandersetzen? Herr, was soll ich dabei tun? Was kann ich denn dabei tun? Wie kann ich dir begegnen und das gute und richtige Werk tun, das du für mich schon bereitet hast? Was brauchen wir dazu? Gebet, damit Gott zu uns reden kann und uns bestätigen kann. Die letzte Folie, die ich euch noch zeigen möchte dazu. Es braucht Leidenschaft für Jesus. Weiter. Die uns treibt zum Dienen nach dem Wort, das wir heute gehört haben, weiter, was ihr getan habt, das habt ihr mir getan.